Das kannst du nicht. Und dazu bist du zu blöd. Du bist genauso dumm wie dein Vater und stell dich nicht an wie ein Mädchen. Ich kann das nicht. Ich habe keine Lust dazu. Keiner mag mich. Warum habe ich so wenig Freunde? Das hat doch alles keinen Sinn. Der ganze Laden hier, der kotzt mich einfach an. Das macht mich noch wahnsinnig. Sie sind nicht qualifiziert für diesen Job. Und so weiter und so weiter könnte ich meine dunkle Seite ausleben. Wir alle kennen solche Sätze, oft von früher, aber auch noch von heute. Und ich glaube, dass viele hier im Saal sind, die bei solchen Sätzen zusammenzucken, als würde man nach ihnen schlagen. Dabei heißt es doch immer, Worte sind Schall und Rauch. Ist das aber wirklich so? Wenn das so wäre, dann müssten ja alle Worte verdunsten oder verhallen, im Guten wie auch im Bösen. Warum treffen uns dann aber so Sätze wie, du bist blöd und wir wollen dich nicht bei uns haben und andere? Und warum gibt es dann Straftaten, die aus dem Missbrauch von Worten entspringen, wie Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, sogar noch gegen Tote, nämlich Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener? Und warum legen wir andererseits wieder Wert auf Wortwendungen, auf Rhetorik? Und warum sind dann Leute, die sich gut ausdrücken können, angesehen und gelten als intelligent? Worte sind demnach nicht Schall und Rauch. Und warum das so ist, darauf finden wir die Antwort in der Bibel. Ganz am Anfang finden wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und im Anfang des Evangeliums von Johannes heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In der Bibel wirkt Gott sehr oft durch sein Wort und zwar so sehr, dass Johannes sagt, das Wort war Gott. Eine meiner Lieblingsstellen zu diesem Thema steht im Matthäus Kapitel 8, Vers 5 folgende. Als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, ich habe bei keinem in Israel so einen großen Glauben gefunden. Gott wirkt also durch sein Wort, das er spricht. Das muss doch aber nicht heißen, dass unsere Worte auch wirken müssen, oder? Ebenfalls im ersten Buch Mose lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und der Psalmist weiß zu berichten, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst. Denn du hast ihn wenig niedriger gemacht. Wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Der Mensch, beinahe gottgleich. Aber nur beinahe. Der Mensch ist ausgestattet mit Kreativität, Fantasie und Schöpfergeist. Der Mensch ist in der Lage, durch Worte Welten zu erschaffen, seien es Mittelerde, Westeros oder das Star Wars-Universum. Jeder von uns kennt Bücher, Lieder oder andere Wortwerke, die ihm wichtig sind, weil sie uns aufbauen und weiterbringen. Es hätte alles so schön sein können, Aber der Teil des Menschen, der von Gott abgefallen ist, hat sich aufgelehnt. Dem war es der Teil, dem es einfach nicht genug war, Gott ähnlich zu sein, der sein wollte wie Gott. Und der macht wieder eine unheimliche Kiste daraus. Der Apostel Jakobus schreibt, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und so liegt es an uns, ob das, was wir sagen, oder heute im Zeitalter der sozialen oder auch unsozialen Netzwerke schreiben und abkürzen. Ob das unserem Gegenüber dient oder schadet. Ob wir ihn segnen oder verfluchen. Ob wir die Wahrheit vertreiben oder Fake News. Denn es ist tatsächlich möglich, unserem Nächsten mit unseren Worten zu nützen oder zu schaden. Worte, die in uns wirken, werden einredend genannt. Von klein auf prägen uns diese Einreden. Bereits die Mönche des Altertums haben erkannt, dass Worte eine Wirkung auf uns haben. Der bedeutendste Schriftsteller im frühen Mönchtum, Johannes Cassian, erklärt, dass die Gedanken den Geist des Menschen in das verwandeln, was sie ihm anbieten. Der Inhalt der Gedanken bestimmt die Qualität des menschlichen Geistes und entscheidet darüber, ob ein Mensch gut oder böse wird. Mit anderen Worten, du wirst, was du denkst. Johannes Cassian schreibt, notwendig muss ein Geist, der nichts hat, worauf er zurückkommen und dem er vorzüglich anhängen kann, jede Stunde und jeden Augenblick nach der Verschiedenheit dessen, was auf ihn eindringt, sich ändern und durch das, was sich außen ereignet, zugleich in einen Zustand verwandelt werden, in den Zustand verwandelt werden, der sich ihm darbietet. Wenn der Geist kein Ziel hat, auf das er sich konzentrieren kann, dann fällt er auf alle möglichen Gedanken herein. Er ist dem ausgeliefert, was auf ihn einströmt. Er wird von außen gesteuert. Er lebt nicht sich selbst, sondern wird gelebt. Und der Geist wird immer etwas denken. Und wenn wir ihm nicht vorgeben, in welche Richtung er denken soll, dann wird er sich mit dem beschäftigen, was sich ihm anbietet. Das ist aber gerade heutzutage durch die Informationsflut so vielfältig und unterschiedlich, dass es ihn nicht zur Ruhe kommen lässt, sondern ihn zerreißt und zerstreut. Er hat keinen Punkt, von dem er die äußeren Einflüsse sicher beurteilen kann, sondern wird gesteuert von dem, was er zu sehen bekommt. Mit einem Satz, der Geist hat kein Fundament, auf dem er sicher steht. Cassian ist der Ansicht, dass der Geist sich unvermeidlich in das verwandelt, mit dem er sich beschäftigt. Dieser Wirkung kann er sich nicht entziehen, es liegt nicht in seiner Macht. In der Entscheidung des Geistes, das heißt des Menschen, liegt es aber, die Dinge auszuwählen, mit denen er sich beschäftigen will. Diese Auswahl der Gedanken ist eine der Hauptherausforderungen des geistlichen Lebens. Wir beklagen uns, dass es uns schlecht geht, dass wir in depressiven Stimmungen sind und voller Angst, wenn wir unseren Geist mit Sätzen füllen wie, das schaffe ich nicht, ich habe keine Lust, ich habe Angst. Damit schüren wir unsere negativen Empfindungen und Ängste. Aber genauso funktionieren auch die Radikalisierungen der Menschen, indem ihr Geist mit Aussagen gefüttert wird, egal ob diese wahr oder wenigstens faktenbasiert sind. So funktioniert der US-amerikanische Wahlkampf, so funktioniert jede Indoktrination bis hin zum Israel-Hass oder Hass nur gegen Andersdenkende. Wenn man dem Menschen nur lange genug etwas einredet, dann glaubt er es und wird auch dazu unausweichlich. Der Geist kann sich dem nicht entziehen. Und er wird immer wieder von Menschen ausgenutzt, und die sie manipulieren wollen. Aber der Mensch kann dem entgegenwirken, wenn er sich die Mechaniken klar macht. Wir als Christen können gegen diese Einreden das Wort Gottes stellen. Das bedeutet ja auch Evangelium, gute Nachricht. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann werden wir so Kassian in das Wort Gottes verwandelt. Vielleicht ist das Geheimnis hinter dem Anspruch des Apostel Paulus, Jesus gleich zu werden. Doch scheint nicht die Auffassung Kassians etwas zu schlicht zu sein, als ob wir alle unsere Stimmungsschwankungen durch die Auswahl unserer Gedanken eindämmen könnten. Als ob wir mit der Beschäftigung mit dem Wort Gottes alle Probleme lösen. Dagegen wehren sich alle unsere psychologischen Erkenntnisse. Ängste sind so tief in uns verwurzelt, dass sie nicht mit dem bloßen Aufsagen von Schriftworten ausgetrieben werden können. Und Depressionen lassen sich nicht ohne weiteres mit dem Zitieren von Psalmversen heilen. Es ist so, dass Menschen mit diesen Symptomen in eine fachliche, therapeutische Behandlung gehören. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber unserem alltäglichen Wahnsinn jeden Tag können wir ohne Zweifel ein Stück weit positiv oder negativ entgegentreten. Eben durch die Gedanken, auf die wir uns einlassen. Martin Luther hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Aber du kannst verhindern, dass er sich in deinen Haaren einnistet. Auch in der Verhaltenspsychologie wird die Bedeutung der Einreden erkannt. Die Verhaltenspsychologie, wie der Name schon sagt, untersucht die Faktoren, die unser Verhalten beeinflussen. Und es sind nicht immer nur äußere Faktoren, die unser Verhalten bestimmen. Wir können selbst unser Verhalten beeinflussen. Und was sich nun wie eine Binsenweisheit anhört, das nennt die Verhaltenspsychologie Selbstregulierung oder Selbstmanagementtechnik. Der Mensch wird nicht nur von außen gesteuert wie eine Marionette, sondern kann sich selbst unabhängiger von seiner unmittelbaren Umgebung machen, sodass sein Verhalten nicht mehr aus den äußeren Umständen vorausgesagt werden kann. Wir kennen ja die Sprüche, da wo der herkommt, da kann nichts Gescheites aufwachsen. Sogar in der Bibel kommen solche Sätze vor. So wurde über Jesus gesagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Während meiner aktiven Dienstzeit habe ich erlebt, wie Menschen aus sozialen Brennpunkten oder einer bestimmten Randgruppe in eine Schublade geschoben wurden, als wäre deren Schicksal durch die örtliche oder soziale Herkunft schon vorgegeben. Aber ändere ich mein Verhalten, indem ich mir immer wieder ein Wort vorsage, einen Befehl gebe, mir etwas einrede, im positiven, aber auch im negativen Sinn. Das hätte ja alles keinen Sinn, wenn man nicht an die Wirkung der Sprache glauben würde. Der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider spricht hier von der Magie der Sprache. Vermutlich wäre die Sprache nicht entstanden, hätten unsere Ahnen nicht geglaubt, dass den Worten magische Kräfte innewohnen. Und auch heute würde die Mehrzahl der Wörter nicht gesprochen, wenn die Mehrzahl aller Menschen diesen Ahnenglaube nicht teilte. Dass die Sprache primär den Zweck oder die Eignung habe, zu informieren, ist eine Unterstellung von Laien, Informationstheoretikern und Journalisten, die keiner Prüfung standhält. Nein, das Wort kommt von den Göttern, dringt zu den Göttern, gängelt die Götter, beschwichtigt die Dämonen, prägt die Menschen und verzaubert die Sachen. So sehen es alle, die Gebete sprechen, und jeder, der nur einmal unberufen oder Hals- und Beinbruch murmelte, sieht es im Grunde auch. Da darf man nicht vergessen, Magie ist nicht dasselbe wie Zauberei, bloß falls da jetzt jemand Bedenken hat. Die Bedingung, dass das Wort seine magische Kraft ausüben kann, wenn man es einmal so nennen will, ist die ständige Wiederholung der immer gleichen Worte. Die magische Wirkung wird noch verstärkt durch Rhythmus und Reim der Worte. Verse, Darin scheint sich die Menschheit einig, können Götter gängeln, Verse lassen auf Götterstimmen schließen, resümiert Schneider. Da heißt auch die Entstehung und Wirkung von Schriftwörtern erklärbar und Sprichwörtern erklärbar. Die Sprichwörter sind von jeher als Einreden gedankt, durch die man sich die nötige Kraft für die Anforderungen des Lebens holt. Ein Sprichwort macht das Durcheinander der Welt überschaubar und gibt dem Chaos Gesetzmäßigkeit. Keiner von uns kann morgens beim Aufstehen voraussagen, wie sich sein Tag entwickeln wird, auch bei der besten Planung nicht. Ein Sprichwort gibt uns Halt, verhindert somit, dass uns unvorhersehbare Dinge aus der Fassung bringen. Und so hat sich aus einem Vers aus dem Prediger Salomo ein Sprichwort entwickelt, das uns sagt, dass wir mit unseren Erfahrungen nicht allein dastehen werden, denn es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Doch um wieder zu den alten Mönchen zurückzukehren. Eine positive Aussage, eine positive Einrede einer negativen gegenüberzustellen, war für sie die beliebteste Methode, mit den Gedanken umzugehen, die einen bedrängen. Doch bedeutet das nicht, diese Gedanken zu verdrängen, sondern sie zu bewältigen. Die Gedanken zu verdrängen bedeutet nur, dass sie in irgendeiner Ecke meines Geistes geschoben werden, wo sie sich dann komprimieren und eines Tages, meistens ziemlich unpassend und völlig unangemessen, herausplatzen. Wir kennen das ähnlich bei Menschen, die zu cholerischen Anfällen neigen. Sie beherrschen ihre Wut so lange, bis sie sich so aufgestaut hat, dass sie explosionsartig ausbricht, meist bei einer nichtigen, völlig unpassenden Gelegenheit. Viele Menschen haben Zweifel. Zweifel an Entscheidungen, Zweifel an der Berufswahl, Zweifel an ihrem Ehepartner. Ein prominentes Beispiel aus dem Neuen Testament ist der Fischzug des Petrus. Jesus sprach zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. So der Einwand des Fischers, des Fachmanns, der ja weiß, wie es geht. Denn es nützt ja auch nichts, diese Zweifel zu unterdrücken oder sie sich zu verbieten. Sie werden immer wieder auftauchen, an uns nagen, uns in Angst und Unsicherheit stürzen. Wenn wir aber den Zweifel zugeben, sagen, ja, es stimmt, es trifft alles zu, aber trotzdem stehe ich zu dieser Entscheidung, trotzdem stehe ich zu meiner Berufswahl und trotzdem bleibe ich bei meinem Partner. Und auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Dann nehmen wir den Zweifel die Kraft und sie bedrängen uns nicht mehr. Wir stehen nicht mehr unter dem Druck, die Zweifel mit Argumenten entkräften zu müssen. Wir lassen sie zu und können damit mit ihnen gelassen umgehen. Außerdem sind Zweifel per se ja nichts Schlimmes, denn das Schlimme, um den britischen Philosophen und Mathematiker und Logiker Bernhard Russell zu zitieren, an der Welt ist, dass die Dummen todsicher und die Intelligenten voller Zweifel sind. Das kann in dieser Zeit wie dieser jetzt jeder so einordnen, wie er will. Wenn sich also die Mönche ein Wort der Schrift immer wieder vorsagten, dann glaubten sie, dass dieses Wort Gottes die Wirklichkeit beschreibt, so wie sie tatsächlich ist, und das bewirkt, was es ausdrückt. Wenn jemand sich in einer niedergeschlagenen Stimmung vorsagt, ist einer in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Dann glaubt er, dass man bei Christus wirklich neu geworden ist. Man spürt es noch nicht, man weiß es nicht gewiss, man hofft und vertraut, ob es stimmt. Und in diesem Vertrauen tut man so, als wäre es so. Der Glaube wird zu einem so tun, als ob. Das Einreden von Schriftworten ist keine billige Technik, mit der wir erreichen, was wir wollen. Dazu gehört das Wagnis, nach dem Wort zu handeln. Täter des Wortes zu sein, wie es Jakobus beschreibt. Nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Das Tun ist das Experiment, das die Richtigkeit der Glaubenshypothese belegt oder auch widerlegt. Wir wissen mindestens noch aus dem Schulunterricht, dass man eine wissenschaftliche Theorie nur belegen oder widerlegen kann, wenn man einen Versuch macht. Wir bauen eine Versuchsanordnung auf mit den Mitteln, von denen wir annehmen, dass dieser Versuch gelingt. Dann drücken wir auf den Knopf oder zünden ein Streichholz an, was immer zur Auslösung des Versuchs nötig ist. Und dann sehen wir, was passiert. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war oder eben nicht. Zu meiner Schulzeit gab es den Spruch, Chemie ist, wenn es zischt und knallt. Mit der Theorie des Glaubens ist es ähnlich. Die Versuchsanordnung ist das Wort Gottes, das ich mir vorsage. Der Versuch ist aber das Tun, das zeigt, ob das Wort stimmt. Während wir als Schüler spannungsgeladen im Chemieunterricht warteten, was passiert, wenn der Lehrer jetzt wieder was in die Luft springt, wollen wir im Glauben den Beweis schon vor dem Experiment in den Händen halten. Wir wollen den Knall vor der Explosion hören. Wir wollen spüren, dass wir geheilt sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir auf dem Wasser wandeln können. Wir wollen erst den Geist Gottes in uns spüren und dann auf die Erfahrung hin handeln. Das ist aber nicht Glauben, sondern der Eigenwille, uns durch das Wort Gottes selbst zu erlösen oder zu heilen, um dann als Geheilte, als Mensch ohne Schwächen vor den anderen dazustehen. Das ist aber Unglaube. Wir glauben nur an das, was wir spüren, an das, was wir erfahren. Und damit entheben wir aber Gott seiner Souveränität und machen ihn zu einem Werkzeug unserer Glaubensvorstellung. Die Glaubenserfahrung macht aber nur der, der springt, bevor er die Erfahrung hat. Der so tut, als ob es stimmt, bevor er die Gewissheit hat. Der Glaube braucht die Erfahrung, natürlich, sonst wird er verblassen. Aber die Erfahrung kommt aus dem Experiment des Tuns, dann, wenn es zischt und knallt. Vielleicht stößt die Ansicht, Glaube ist zu tun, als ob auf Widerstand. Natürlich kann man nicht auf Einbildungen bauen, sondern auf Glaubensgewissheiten. Doch wenn wir uns betrachten, dann fällt auf, dass wir ständig von Einbildungen beeinflusst werden. Auch unsere negativen Einreden sind nur Einbildungen. Wenn wir uns vorsagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nie, dann bilden wir uns auch ein, dass eine Aufgabe für uns zu schwer ist. Ob sie es wirklich ist, ist ja gar nicht erwiesen. Doch wir tun so, als ob sie zu schwer wäre. Als ich als junger Polizeibeamter nach Heidenheim kam, war es immer üblich, dass ein Neuling mit einem altgedienten Beamten auf Streife fuhr. Ich weiß noch, was wir für einen Einlauf bekommen haben, als wir zwei Frischlinge in meiner Schicht zu einem Auffahrunfall 200 Meter von unserem Revier entfernt gefahren sind, weil gerade sonst niemand frei war. Das gibt's nicht, dass zwei Junge gemeinsam auf Streife fahren. Eines Tages bekamen wir einen neuen Schichtführer, einen jungen Kommissar, der gerade mal 6 Jahre älter war als ich. Eines Samstagnachts, wer das schon mal gesehen hat im Fernsehen, Notaufnahme Samstagnacht, der weiß, dass das nicht gerade unbedingt die ruhigste Zeit am Tag ist. Eines Samstagnachts schickte er mich mit einem Polizeifreiwilligen auf Streife. Ein Polizeifreiwilliger ist ja nicht einmal der Polizeibeamter, der hat ja nur eine Uniform an. Auf meinen Einwand hin, dass es hier nicht üblich wäre, einen jungen Beamten mit einem Freiwilligen auf Streife zu schicken, meinte er, du hast die Ausbildung fertig, du musst das können. Und siehe da, ich konnte es. Nicht alles perfekt, aber ich konnte mich behaupten, da draußen im Zoo. Der Kommissar hat der Einrede, Junge Beamte fahren nur mit Altgedienten auf Streife, die Einrede entgegengesetzt. Du hast deine Ausbildung fertig, du musst das können. Ein anderes Beispiel. Ich dachte früher immer, ich wäre nicht schwindelfrei. Eines Tages mussten wir in Eselsburg an der Mühle ein Gerüst abbauen. Es hatte 5 Etagen. Ich stand auf der 4. am Rand, also ungefähr in 8 Meter Höhe, und sollte die Teile nach und nach unten reichen, wo sie dann abgenommen und weitergereicht werden. Zuerst dachte ich, das schaffe ich nie. Ich bin ja nicht schwindelfrei. Aber da war ich noch in dem Alter, wo man das vor den anderen nie zugegeben hätte. Und so bauten wir das Gerüst ab. Ich bin schwindelfrei. Im Tun hat sich die Realität gezeigt. Wir leben ständig mit Einbildungen. Vieles von unserem Leben spielt sich im Kopf ab. Daher stellt sich die Frage, nach welchen Einbildungen wir leben wollen. Nach solchen, die uns das Leben schwer machen, die uns die Wahrheit verzerren, oder lieber nach solchen, die die Wirklichkeit so deuten, wie sie von Gott her ist. Wenn wir daher nach den Einbildungen des Glaubens leben, dann leben wir aus Gottes Sicht realitätsnah und damit gesund. Doch die Realität hat oft viele Facetten. Sie ist wie ein Spielwürfel, der an jeder Seite eine andere Anzahl von Punkten hat. Eine negative Einrede lässt mich alles durch die negative Brille sehen. Das, was ich sehe, ist zwar real, aber nur ein Teilausschnitt des Ganzen. Ich sehe nur eine oder zwei oder drei Seiten der Würfel mit einem Teil der Punkte. Sehe ich die Realität aber durch die Brille des Glaubens an den lebendigen Gott, dann sehe ich das ganze Spektrum von Gott her und damit richtig und erkenne, dass der Würfel 6 Seiten mit Punkten hat, von denen die Punkte auf den sich gegenüberliegenden Seiten die Summe 7 ergeben. Soweit zur Theorie. Die Gefahr besteht jedoch auch darin, dass man sich auch im Glauben etwas einreden kann, was nicht stimmt und daher nicht näher zu Gott führt. Es gibt auch fanatische Einreden, die mit Schriftworten hantieren. Paulus gibt uns eine Richtschnur, mit der wir messen können, ob es eine selbsterdachte Einrede oder eine Einrede aus dem Glauben ist. Es ist das Merkmal der Freude und Liebe, der Gelassenheit und Geduld, der Güte, Freundlichkeit und Treue, die er im Galaterbrief beschreibt. Wenn jemand durch seine Einbildung fanatisch und eng wird, urteilt über andere und schimpft über sie, liebt seinen Nächsten nicht oder sich selbst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er sich dem Wort Gottes nicht geöffnet hat, sondern sich die Wirklichkeit zurechtbiegen will, selbst wenn er seine Worte mit Schriftworten garniert. Jesus wurde bei seiner Versuchung in der Wüste vom Teufel mit den Worten aus der Bibel konfrontiert. Denn es steht geschrieben. Auch im Glaubensleben muss manches kritisch hinterfragt werden. Wenn jemand diesbezüglich im Unklaren ist, hilft es auch, mit einem anderen Christ darüber zu sprechen. Das so tun, als ob, entspricht durchaus dem, was der Hebräerbrief als Glauben definiert, nämlich ein Feststehen in dem, was man erhofft. Man hat es nicht, man spürt es auch nicht, aber man steht trotzdem darin fest, man handelt in der Hoffnung, dass es stimmt. Wenn wir den Glauben so verstehen, dann befreit er uns von dem Leistungsdruck, ständig etwas spüren zu müssen, etwas erfahren zu müssen. Sicher, der Glaube braucht auch die Erfahrung, aber nicht in der Weise, dass alle, die nichts spüren, ein schlechtes Gewissen bekommen und glauben, sie würden gar nicht richtig glauben. Und selbst denen, die sagen, ich kann nicht glauben, kann geholfen werden. Für manche ist es zwar nur eine Ausrede, um sich nicht mit Gott beschäftigen zu müssen, aber denen, die Gott suchen, wird er sich zeigen. Auch dem, der nicht glauben kann. Auch der kann den Versuch machen, er muss es nur wollen. Nach einem Streitgespräch mit einem Offizier, der sich über Gott, Glauben und Christus lustig machte, entschloss sich der amerikanische General und Politiker Lew Wallace um 1880, obwohl er selbst nicht gläubig war, alles, was mit der Bibel, Jesus Christus und dem Glauben zu tun hatte, ausgiebig zu erforschen. Später schrieb Wallace, dass seine Begegnung mit dem spöttelnden Colonel zwei Folgen hatten. Zum einen veröffentlichte er 1880 das Buch Ben-Hur. Zum anderen seine Hinwendung zu Gott und Jesus Christus. Das Buch wurde ein Bestseller und zum Prototyp des historischen Romans. Nur die Bibel wurde im 19. Jahrhundert öfters gedruckt als Ben-Hur. Man sieht also, man kann es ausprobieren, wie es ist, nach den Worten Jesu zu leben. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und er kann sicher sein, und siehe, ich bin alle Tage bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir unser Haben wollen aufgeben, wenn wir unsere intellektuellen Abwehrversuche einstellen und seinem Wort vertrauen, auch gegen alle Vernunft und gegen alles Wissen, dann kann dieses Vertrauen wachsen. Dann werden wir erfahren, dass Gott wirklich bei uns ist, dass das Wort "Siehe, ich bin bei dir" mehr zutrifft als meine negative Einrede "Keiner mag mich, ich bin immer allein, niemand kümmert sich um mich". Dann werden wir sehen, dass Gottes Zusage, siehe, ich bin bei dir, stärker ist als alle Argumente des Verstandes, die behaupten, dass Gott naturwissenschaftlich nicht beweisbar und experimentell nicht nachprüfbar ist. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das schreibt Paulus im Brief an die Hebräer, und Paulus wusste, von was er spricht. Wir wollen von Gottes Verheißungen leben, feststehen in dem, was wir erhoffen, und so tun, als ob alles, was Gott uns verheißen hat, stimmt. Der Glaube lebt von der positiven Projektion. Wir sehen die Gegenwart von der Zukunft Gottes aus. Wir sehen uns selbst von Gottes Möglichkeiten aus, die er mit uns hat. Und glaubt mir, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir leben nicht länger fixiert auf unsere Schwächen und Verletzungen. Dazu gehört aber auch, dass sich manche Glaubenserfahrungen erst im Rückblick zeigen. Wir leben aber nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft. So wie wenn wir auf einer Bergwanderung auf halber Höhe innehalten und sehen, was wir schon geleistet haben. Das ist aber nicht das Ziel der Wanderung. Das Ziel ist, weiter zum Gipfel zu gehen. Wir leben davon, dass Gott Mensch geworden ist und dass der Geist Gottes in uns wohnt und unsere sündhafte Geschichte abgetan und vergeben ist. Vieles in unserem Leben spielt sich in unserem Kopf ab. Das macht uns Gott ähnlich. Nutzen wir also unsere Chance, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.